Ich lese den Bibeltext aus Galater, Kapitel 5, Verse 13 bis 15 und danach 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Verse 7 bis 11. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst. In dem Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich zueinander, nehmt eure Geschwister gern und ohne zu murren auf. Dient einander mit der Gabe, die Gott euch geschenkt hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen.
Wir sind mittlerweile mittendrin in der Predigtserie. Wie wollen wir leben? Miteinander. Und seit 3 Wochen beschäftigen wir uns mit diesen sogenannten Einanderstellen aus dem Neuen Testament. Liebt einander, helft einander, eure Lasten zu tragen und vergebt einander, haben wir uns schon intensiv zusammen angeguckt. Und ich möchte gerne heute mit euch darüber nachdenken, was es für uns bedeutet, wenn Paulus an verschiedene Gemeinden in der Provinz in Galatien und Petrus in seinem Brief an unterdrückte und verfolgte Christen in Kleinasien schreibt, dient einander. Diese Einanderstellen beschreiben eine Art von Beziehung, eine Gemeinschaft, wie Gott sie sich vorstellt, eine Art christliche, geistliche Alternativgesellschaft, eine Gegenkultur, durch die Gott uns zu den Menschen machen will, die wir sein sollen und die wir irgendwie in unserem tiefsten Innern, glaube ich, auch gerne sein wollen. Es ist quasi ein göttliches Trainingslager, Charaktertrainingslager. Menschen, die zu Jesus gehören, dienen einander, sie helfen einander, sie lieben einander, sie vergeben einander. Diese Übungen sind die effektivsten Workouts für unseren Charakter. Sie sind gut für mich und sie sind gut für andere. Also eine absolut geniale Win-Win-Situation. Gott hat diese Evangeliumsgemeinschaft, die Kirche, initiiert, damit wir uns von der Kultur, die uns prägt, abheben, aber nicht abschotten. Damit wir uns abheben, aber nicht abschotten. Eine Evangeliumsgemeinschaft, eine Kirche soll sich nicht zurückziehen, sondern unsere Stadt soll uns kennenlernen als eine dienende Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die ihre Zeit, ihre Gaben, ihr Geld zum Wohl von anderen und zum Wohl unserer Stadt einsetzt. Und dieses etwas untypische Verhalten, deswegen haben wir auch so, wie soll das gehen? Dieses untypische Verhalten ist nur auf der Basis des Evangeliums möglich. Es ist weder leicht, noch ist es normal, so zu leben. Aber es ist möglich, so zu leben. Ich habe wieder ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer mitgebracht, der beschäftigt mich in den letzten Wochen intensiv. Und Dietrich Bonhoeffer, der Theologe, der im Dritten Reich hingerichtet wurde, der spricht davon, dass das Evangelium die Mitte unseres Egos verschiebt und damit den Weg zu veränderten, tieferen und transparenteren Beziehungen aufmacht. Das Evangelium verschiebt die Mitte unseres Egos und macht damit den Weg für tiefere, für transparentere und für veränderte Beziehungen auf. Es geht ja sogar noch weiter, dass das Evangelium Menschen zu Menschen machen will, die in der Lage sind, Beziehungen zu Leuten haben, die anderer Meinung sind. Sogar zu unseren Feinden. So weit geht das. Das ist nicht einfach und das ist nicht normal. Und diese Art von Gemeinschaft, die entsteht auch nicht irgendwie theoretisch, sondern gerade durch intensive und durch gemeinsame Erfahrungen. Was Vergebung wirklich bedeutet, erlebt man, wenn man vergibt oder wenn einem jemand vergibt und nicht, wenn man darüber nachdenkt. Was Liebe bedeutet, erlebt man, wenn man liebt und wenn man geliebt wird und nicht nur, wenn man darüber nachdenkt. Und bevor wir uns jetzt angucken, was genau dienen eigentlich bedeutet, möchte ich uns gerne nochmal daran erinnern, warum es eigentlich diese Art von Gemeinschaft gibt. Wozu gibt es Kirche und warum ist Gemeinschaft, warum wird das immer so betont? Warum ist Gemeinschaft ein Kernwert bei unserer Kirche? Was soll das? Und dazu möchte ich gerne nochmal ganz weit zurückgehen in der Geschichte. Wir haben uns das schon öfter angeguckt, aber ich möchte euch nochmal helfen, den Gesamtzusammenhang ein bisschen klarer zu sehen. Gott und die ersten Menschen haben zusammengelebt in einer perfekten Gemeinschaft. Unter perfekten Umständen hat der perfekte Gott perfekte Menschen gemacht. Nichts war irgendwie negativ beeinflusst. Bis der Sündenfall kam, der die Beziehung zwischen den Menschen und zwischen Gott zerstört hat und damit Auswirkungen auf alle anderen Beziehungen auch hatte. Und obwohl er es nicht musste, hat Gott vom ersten Moment an, von Anfang an, alles dafür getan, um diese Beziehung wiederherzustellen. Und es ist ganz erstaunlich, wie er das gemacht hat. Er hat angefangen mit einer Familie. Gott kommt zur Familie von Abraham und kündigt an, aus eurer Familie möchte ich eine neue Gemeinschaft machen. Liebe und Gerechtigkeit und Frieden und Segen sind Stichworte, die in dieser Beziehung eine große Rolle spielen. Und Gott zeigt sich, indem er die 90-jährige, unfruchtbare Sarah schwanger werden lässt. So taucht Gott auf. Einige Zeit später taucht Gott wieder auf und er zeigt sich Mose am Berg Sinai. Und zu ihm sagt er, nicht nur aus der Familie, sondern aus dem Volk Israel, möchte ich eine ganz besondere Art von Gemeinschaft machen. Ihr sollt mein Volk sein. Und wieder sind es Liebe, Frieden, Gerechtigkeit, die Kennzeichen dieser Gemeinschaft sind. Und Gott zeigt sich dort, indem er das Volk, was in der Gefangenschaft ist in Ägypten, auf wundersame Weise befreit und in die Freiheit führt. Wieder hunderte Jahre später geht Gott noch einen Schritt weiter. Er geht noch einen Schritt weiter, um die Erlösung und die Befreiung aller Menschen zu ermöglichen. Er offenbart sich in Jesus Christus, der uns Menschen durch seinen Tod am Kreuz nicht nur vor politischer, nicht nur von sozialer Unterdrückung befreit hat, sondern endgültig von Sünde und von Tod. Das ist die Freiheit, die in dem ersten Bibeltext hier von Paulus erwähnt wird. Und diese Freiheit, die hier entstanden ist, die Freiheit führt zu einer neuen Art von Gemeinschaft. Einer Gemeinschaft, in der die Einanderstellen das Miteinander prägen. Miteinander. Es geht nicht nur um eine Familie wie bei Abraham. Es geht auch nicht nur um ein Volk wie bei Mose. Es geht um die gesamte Menschheit. Der Tod und die Auferstehung von Jesus, die schaffen die Basis für eine Gemeinschaft, die ein Vorgeschmack auf eine Gemeinschaft in der Ewigkeit ist, in der es kein Weinen und keine Schmerzen und keine Misskommunikation und keine Krankheiten mehr geben wird. Alle zerbrochenen Beziehungen werden da wiederhergestellt sein. Es wird wieder die gleiche Harmonie geben, wie sie ganz am Anfang da war. Zwischen Menschen und der Natur und Gott. Und hier ist der Link zu uns heute. Das ist Gottes Grundlage für Kirche, für Gemeinschaft. Wenn wir das so leben, dann ist das Evangelium, dann ist das gute Nachricht für unsere Zeit, dann ist das gute Nachricht für unsere Stadt. Seht ihr die Stufen, die verschiedenen Stufen, wie Gott hier vorgegangen ist? Jedes Mal hat sich Gott ein bisschen mehr gezeigt. Und jedes Mal waren die Auswirkungen davon, wie er sich gezeigt hat, viel größer. Familie Abraham, Volk Mose, bei Jesus die ganze Menschheit. Durch Jesus hat Gott eine Gemeinschaft möglich gemacht, geschaffen, die schon im Jetzt was von der Zukunft zeigt. Darum gibt es Kirche. Wir zeigen im Jetzt schon etwas von der Zukunft. Von der Herrlichkeit, von dem Glanz, von der Ewigkeit. Wir sind eine Gemeinschaft oder eine Evangeliumsgemeinschaft ist eine Gemeinschaft, die ein Zeichen, ein Vorgeschmack, ein Hinweis auf die perfekte Version von Friede, von Liebe, von Vergebung und von Gerechtigkeit ist. Und zwar von der, die am Ende der Zeit, so sagt es dann Petrus von Gott, wieder aufgerichtet wird. Wir sind kein zufällig zusammengewürfelter Haufen hier. Schaut euch mal um. Wir sind kein zufällig zusammengewürfelter Haufen. Wir sind nicht eine Interessengemeinschaft, sondern wir sind eine Evangeliumsgemeinschaft mit einer Absicht. Das ist Gottes Wille für Kirche. Und das ist es, was Petrus meint, wenn er mit dieser Dringlichkeit hier in diesem Brief schreibt, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam, besonnen, betet, zeigt einander Liebe, seid gastfreundlich zueinander und dient einander. Und ich habe bewusst diese beiden Typen mal zusammengenommen. Paulus, der Denker, und Petrus, der Praktiker. Im Leben von Petrus gab es Fische, es gab Boote, es gab Netze und es gab Arbeit. Und ich glaube, von Petrus können wir lernen, dass Glaube nicht nur zum Analysieren da ist, sondern zum Anpacken und zum Umsetzen, um gelebt zu werden. Und ich glaube, dass Petrus das direkt damals bei Jesus gelernt hat. Wenn wir das im Hinterkopf haben, dann werden wir ein bisschen besser verstehen, was es mit uns zu tun hat. Die Einanderworte sind nämlich keine Glaubens-To-Do-Regelliste, die wir einhalten sollen, lieben und vergeben und teilen und helfen. Und oh, hoffentlich geht diese Predigtserie nicht mehr so lange, wenn da jede Woche noch was dazukommt. Es geht nicht darum, Gott irgendwie stolz auf uns zu machen, weil wir das alles schaffen. Und umsetzen, das ist überhaupt nicht der Punkt. Lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen. Wann und wo hat das Volk Israel die 10 Gebote bekommen? Das Regelwerk. Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? In der Gefangenschaft von Ägypten. Und weil sie die Gebote dann so toll befolgt haben, hat Gott sie als Belohnung aus der Gefangenschaft geführt? Nein. Gott hat sie aus der Gefangenschaft geführt, aus Gnade, und hat ihnen dann in der Freiheit die 10 Gebote gegeben. Was macht das für einen Sinn? Es ist doch Gnade. Warum dann die Gebote? Gott hat zu Abraham gesagt, ich werde deine Familie zu einem großen Volk machen und jetzt geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott hat zum Volk Israel gesagt, ich mache euch zu einer neuen Gemeinschaft. Und dann, hier sind die Gebote. Und Jesus hat gesagt, durch meinen Tod und durch meine Auferstehung mache ich euch zu einer neuen Gemeinschaft. Hier ist ein neues Gebot. Und die Bergpredigt und die Einanderworte. Wofür, nochmal, wofür sind die Regeln? Wofür sind die Gebote? Wenn Gott doch allein aus Gnade rettet. Das passt doch nicht zusammen, oder? Weder die 10 Gebote, noch die Einanderstellen, noch die Bergpredigt, die oft auch in dieser Aufzählung kommt, sind dazu da, um Einzelpersonen, um Individuen zu sagen, wie sie leben sollen. Die 10 Gebote und die Einanderworte sind Anweisungen für die Gemeinschaft, für eine Gemeinschaft. Sie zeigen uns Gottes Vorstellung davon, wie eine Gemeinschaft, die bereits durch die Gnade verändert worden ist, miteinander leben soll. Um so im Miteinanderleben Gottes Gnade für diese Welt sichtbar zu machen. Erst kommt die Befreiung aus Gnade und dann kommen die Gebote dazu, damit die Gemeinschaft im Miteinanderleben von Gottes Vorstellungen für die Welt sichtbar macht, wie Gott ist. Und nicht als eine Liste, oh, ich soll nicht Ehe brechen und ich soll nicht töten und ah, oh, wie soll ich das alles schaffen? So werden wir zum Hinweisschild, eine dienende Gemeinschaft, eine vergebende Gemeinschaft, eine liebende Gemeinschaft, eine Gemeinschaft. Wie wollen wir leben miteinander? Wenn wir uns lieben, wenn wir gastfreundlich zueinander sind, wenn wir vergeben, wenn wir einander dienen, dann geben wir eigentlich nur das weiter, was wir selbst erlebt haben bei Jesus. Das ist es, was Paulus hier als Freiheit bezeichnet. Und zwar die Freiheit, ihr müsst gar nicht neu irgendwas produzieren. Ihr müsst gar nicht irgendwas machen. Es geht hier gar nicht um einen Verhaltenskodex. Es geht darum, mich zu erkennen. Lasst euch von mir prägen und dann lebt das, was ihr von mir bekommen habt. In unserer deutschen Kultur ist der Inbegriff von Freiheit, tun und lassen zu können, was ich möchte und ich für mich kann entscheiden, was gut ist und so weiter. Die Definition, die christliche Definition von Freiheit ist es, das tun zu können, was für andere gut ist. Wow. Freiheit bedeutet, das tun zu können, was für andere gut ist. Schönen Tag noch. Gott macht uns frei dafür, andere zu lieben. Gott macht uns frei dafür, anderen zu vergeben, wenn wir eigentlich die Schuld bei anderen suchen wollen. Gott macht uns frei dafür, anderen zu helfen, die Lasten zu tragen, obwohl wir vielleicht keine Zeit oder keine Kraft haben. Gott macht uns frei dafür, einander zu dienen, wo wir eigentlich keine Zeit und keine Lust und kein Geld haben. Seht ihr, wie nötig wir einen Erlöser, Jesus einen Erlöser haben. Wir brauchen Jesus nicht nur als Vorbild, wir brauchen ihn auch als Vorbild, aber wir brauchen ihn nicht nur als Vorbild. Wenn wir nur fragen, was würde Jesus jetzt tun, werden wir erdrückt werden von der Last, die das für uns bedeutet, weil niemand von uns so lieben kann, wie er geliebt hat, weil niemand von uns so dienen kann, wie er gedient hat, weil niemand von uns so vergeben kann, wie er vergeben hat. Niemand von uns kann so leben wie Jesus, wenn wir ihn als Vorbild nehmen. Wir brauchen Jesus als Retter und als Erlöser, der klar macht, all das, was du nicht schaffst, habe ich schon für dich geschafft. Aber wenn er all das für uns gemacht hat, dann prägt das immer mehr unseren Charakter und das verändert immer mehr unsere Persönlichkeit und das wird immer mehr unsere Beziehungen zueinander verändern, unser Verhalten, unsere Reaktionen. Es wird immer mehr dahin kommen, dass das Wohl von anderen, dass es anderen gut geht, mir wichtiger wird, als dass es mir gut geht. Das ist christliche Freiheit. Katharina hat es eben schon angesprochen. Warum feiern wir eigentlich Gottes Dienst. Woher hat diese Veranstaltung eigentlich ihren Namen? Weil Jesus uns gedient hat und wir damit eine Plattform bekommen, um einander auch zu dienen. Was bedeutet dienen konkret? Es gibt im Neuen Testament verschiedene Worte, die alle in den deutschen Bibeln mit dienen übersetzt werden. Die beiden Begriffe, die in diesen beiden Bibelstellen, Galater und Petrus, vorkommen, sind diakoneo und douloio. Von dem Wort diakoneo leitet sich der Begriff Diakonie ab. Auch einer unserer Kernwerte, anderen dienen. Und diese beiden Begriffe sind ziemlich krass von ihrer Bedeutung. Sie beschreiben tatsächlich das, was ein Diener, was ein Sklave ohne eigene Rechte tut. Ein Menschen, der einfach nur die Befehle seines Herrn ausführt, ein Laufbursche. Das ist hier gemeint. Und die eigentliche Wortbedeutung von dienen ist, für die grundlegendsten Bedürfnisse eines anderen sorgen. Das ist es, was ein Diener tut. Er sorgt für die grundlegendsten Bedürfnisse eines anderen. Und Paulus schreibt hier, Entschuldigung, Petrus schreibt, an Christen in Kleinasien, die gerade enorm unter Druck sind. Sie werden verfolgt, sie werden unterdrückt. Und denen schreibt er als Ermutigung einen Brief, in dem er sagt, dient einander. Als hätten die keine anderen Probleme in dem Moment. Und da bin ich hängen geblieben. Ist dienen vielleicht, also ist für die Grundbedürfnisse bei anderen zu sorgen, ist das vielleicht ein Weg Gottes, um uns auf andere Gedanken zu bringen in unserer persönlichen Situation? Wenn wir auf der Basis des Evangeliums an andere Menschen denken, ich zitiere nochmal Bonhoeffer, verschiebt sich die Mitte unseres eigenen Egos und wir öffnen den Weg zu neuen Beziehungen. Wir schauen weg von uns. Und eigentlich ist es eine ganz leichte Gleichung. In der Zeit, in der wir anderen Menschen helfen, anderen Menschen vergeben, andere Menschen lieben, anderen Menschen dienen, also in die grundlegendsten Bedürfnisse erfüllen, in dieser Zeit können wir nicht egoistisch sein. Und das ist wiederum gut für uns. Und wetten, wenn wir so leben und wenn wir das immer mehr umsetzen, dann wird das unsere Stadt verändern. Jetzt die Frage, warum sollten wir das eigentlich machen? Oder macht das überhaupt Sinn? Weil Jesus, es ist genau das, was Jesus für uns gemacht hat. Und es ist genau das, womit er unsere Stadt verändern will. Ich lese zwei Verse aus dem Philipperbrief. Dort heißt es, er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Jesus hat uns in Perfektion vorgemacht, was dienen bedeutet. Er hat unsere grundlegendsten Bedürfnisse gestillt, ohne dass er selbst etwas davon hatte. Nichts hatte er davon. Er ist aus Liebe, er ist Liebe, durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz hat er uns Vergebung gebracht und uns so gedient. Er hat völlig selbstlos für unsere Grundbedürfnisse gesorgt. Liebe, Friede, Gerechtigkeit und Vergebung. Ohne dass er etwas davon hatte. Das ist der größte Dienst, den dir jemals jemand in deinem Leben erwiesen hat. Vielleicht ist dir das nicht bewusst. Aber der Dienst von Jesus ist der größte Dienst, den Gott und den jemals jemand in deinem Leben erwiesen hat. Gott ist Mensch geworden, um dir, um mir, um uns zu dienen. Uns hat nicht ein Bürgermeister gedient und es hat auch nicht ein Ministerpräsident gedient und es hat auch nicht ein Bundeskanzler gedient und es hat auch nicht der US-Präsident gedient. Weiter können wir es menschlich nicht steigern, sondern der Gott dieser Welt hat dir gedient. Und jetzt sagt Petrus, der Praktiker, macht das auch. Egal wie eure eigene Situation gerade ist, egal wie sich's gerade anfühlt, fangt einfach an mal. Und dann sagt er, jeder von euch hat Gaben. Setzt sie ein und werdet so selbst zu Verwaltern der Gnade. Gnade bedeutet, anderen auch dann zu dienen, wenn ich das Gefühl habe, sie haben es gar nicht verdient. Merkt ihr, welche Möglichkeiten da drin stecken, unsere Gesellschaft zu verändern? Da, wo Politik an ihre Grenzen kommt, fängt das Evangelium an. Paul Zulehner, ein österreichischer katholischer Priester, ich habe ihn vor ein paar Jahren bei einem Vortrag gehört, er hat gesagt, eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Du und ich sind Kirche. Wir sind Kirche. Die Bibel benutzt für Jesus, den Sohn Gottes, den Vergleich mit einem Sklaven ohne Rechte. Von einem Sklaven ohne, der sich selbst aufgeben musste, der jemandem gehört hat, um zu beschreiben, wie sehr Jesus sich Gott untergeordnet hat und wie sehr wir uns ihm anvertrauen können und sollen. In dem Moment, in dem ein Diener im Namen seines Herrn handelt, handelt der Herr durch ihn. Er ist Werkzeug, durchlässig. Was heißt das? Habt ihr auch schon mal so Sätze gehört oder gesagt oder gedacht? Ich habe sie schon gehört, ich habe sie schon gesagt und ich habe sie schon gedacht. Wie, was, du hast heute schon wieder Kinderzeit? Dann kannst du ja gar nicht in den richtigen Gottesdienst. Was ist denn der richtige Gottesdienst? Ich mache doch nicht jeden Sonntag irgendwas, dann kann ich ja den Gottesdienst gar nicht genießen. Die stammen alle von mir. Welches Dienstverständnis steckt hinter solchen Sätzen? Und es geht um viel mehr als um den Sonntag. Es geht um viel mehr als um dieses Zusammenkommen. Paulus sagt im Römerbrief, unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Gott hat uns gedient für unser Leben. Und damit ist unser Leben eine Möglichkeit, anderen zu dienen. Und der Sonntag ist quasi so eine Art Trainingslager. Hier können wir es ausprobieren. Wie soll das gehen? Gestern und vorgestern waren unsere Musiker und die Anbetungsleiter gemeinsam weg, um über den Bereich Anbetung und Musik bei mittendrin nachzudenken und zu proben gemeinsam. Es war eine Dienstgemeinschaft. Und ich habe gestern den Tag mit ihnen verbracht und ich habe immer wieder Sätze gehört wie Dienst der Anbetung. Wir wollen unserer Kirche mit Musik dienen. Das Anbetungsteam dient der anbetenden Kirche. Wir lieben Jesus und sind motiviert, um zu dienen. Und im Laufe des Nachmittags haben wir an einer ganz anderen Stelle darüber diskutiert, darf man eigentlich stolz sein? Egal, ob man es darf oder nicht, ich war gestern stolz auf diese Truppe, mit denen ich da zusammen war, auf die Einstellung von diesen begabten jungen Leuten, die es als ein Privileg sehen, uns dienen zu wollen. Und das ist ja nur ein Beispiel von ganz, 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 ganz vielen. Hat dir der Kaffee heute Morgen geschmeckt? Hier vorne? Davor war Dienst. Kannst du mich hören? Davor war Dienst. Sitzt ihr gut? Davor war Dienst. Ihr könnt den Text mitlesen, weil jemand gedient hat letzte Woche. Ihr könnt Leute hier vorne sehen, weil sie sich vorbereitet haben. Wir können diesen Raum mieten, weil wir die Miete bezahlen können, weil ihr uns dient und Gott dient, indem ihr etwas abgebt von dem, was euch gehört, was Gott euch zur Verfügung gestellt hat. Gehst du nachher mit zum Picknick mit den Geflüchteten? Wer hat das eigentlich organisiert? Wer dient da? Wer organisiert das? Profitierst du davon, dass dir jemand aus dem Seelsorgeteam zuhört und dir dient mit Ohren? Warst du schon mal auf unserer Homepage und dankbar, dass du eine Predigt nachhören konntest? Das ist ein Dienst. Und. Hunderte Stellen, wo wir einander dienen. Und ich bin so froh, zu so einer Dienstgemeinschaft zu gehören. Wo Menschen auf Freizeit, auf Geld, auf Zeit, auf Anerkennung verzichten, weil Gott ihnen einen Platz gezeigt hat, ihm und anderen Menschen zu dienen. Und dann erinnert Petrus daran, was ist eigentlich das Ziel von dem Ganzen. Und er nennt zwei Bereiche des Dienstes. Das eine ist Wort und das andere ist Tat. Wort und Tat gehören beim Evangelium immer zusammen. Diejenigen von uns, die im Auftrag Gottes reden, was auch immer, die sollen sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die wir weitergeben. Es ist nicht so wichtig, was wir sagen und was wir denken, sondern Gottes Wort ist wichtig. Und das Zweite, diejenigen, die praktisch dienen, die müssen das nicht aus ihrer eigenen Kraft tun, sondern hier steht, sie dürfen dafür Gottes Kraft in Anspruch nehmen. Er hat uns alles gegeben, was wir dafür brauchen. Wir sind nicht verrückt, wenn wir früh aufstehen, um hier aufzubauen. Wir sind auch nicht verrückt, wenn wir von unserem Geld abgeben für Reich Gottes. Wir sind auch nicht verrückt, wenn wir versuchen, als Kirche uns für die Stadt einzusetzen. Oder wenn wir Zeit opfern. Kennst du deine Gaben? Dieser Text sagt, jeder hat mindestens eine Gabe von Gott geschenkt bekommen. Mindestens. Wo profitieren andere davon? Wo profitierst du von den Gaben von anderen? Egal, was du kannst und egal, was Gaben werden erst in der Praxis relevant und lebendig. Anderen dienen ist das beste Mittel gegen Selbstmitleid. Andere bekommen neuen Mut. Andere bekommen neue Hoffnung. Andere, du, ich, wir sind wichtig für andere. Das sagt uns dieser Text. Und dann erwähnt er das Ziel vom Dienen. Was ist das Ziel vom Dienen? Auf der Homepage ein Bild zu haben? Oder im Programmheft erwähnt zu werden? Oder von hier vorne gedankt zu bekommen, die wenigsten Aufgaben, die in einer Kirche laufen, sind sichtbar. Vieles läuft ganz, ganz still im Hintergrund. Und deswegen erinnert Petrus daran, das geht, wenn sich unser Ego ein Stück weiter verschiebt. Das ist das, wie es Bonhoeffer gesagt hat. Und dann sagt Petrus, jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehört der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Oh, und dann kriege ich Störgefühle. Wie jetzt? Wir schuften für andere, haben nichts davon und Gott steckt den Ruhm ein. Ich habe am Anfang gesagt, es ist weder leicht noch normal, so zu leben. In unserer Kultur. Aber seht es mal so, von der anderen Seite, wenn es uns wirklich um Gottes Ehre geht, dann können wir viel leichter unabhängig von den Ergebnissen dienen. Das Evangelium formt eine Gegenkultur, eine besondere Gemeinschaft. Und es war tröstlich für mich, dass ich mich erinnert habe, dass die Jünger von Jesus die gleichen Störgefühle hatten. Kurz bevor Jesus seinen schweren Weg ans Kreuz gegangen ist, sitzt er mit seinen Jüngern zusammen und sie fangen eine Diskussion an darüber, wer denn der Größte von ihnen ist. Ein echtes Männergespräch. Ich könnte noch ein anderes Beispiel sagen. Jesus beantwortet diese Diskussionsfrage mit einer Gegenfrage. Das hat er sehr häufig gemacht. Eine Gegenfrage, die vielleicht ein bisschen komisch klingt. Er fragt nämlich, wer ist denn höher gestellt? Der, der am Tisch sitzt oder der, der ihn bedient? Und dienen war in dieser Kultur damals nicht wirklich gut angesehen. Es war eine minderwertige Arbeit. Und Jesus sagt dann, christliche Größe ist genau das Gegenteil von den Werten unserer Welt. Ich bin unter euch als der, der dient, ein Diakonos, ein Laufbursche. Jesus, der Sohn Gottes, bezeichnet sich als Laufbursche, bindet sich eine Schürze um und wäscht seinen Jüngern die Füße. Die, die nichts anderes zu tun haben, als zu überlegen, wer ist eigentlich der Größte von uns? Denen zeigt sich der Sohn Gottes als Diener. Das ist eine Veranschaulichung. Das ist ein Bild. Das ist ein Hinweis. Das ist ein Vorbild. Und das ist der Retter, der sich hier zeigt. Das ist der Maßstab für wahre Größe. In dem Maße, in dem wir dienen, weil wir von Jesus beeinflusst sind, wird sichtbar, wie sehr Gottes Liebe in unserem Leben am Wirken ist. Wenn wir das weitergeben, was wir selbst erlebt und erfahren haben. Ihr seid zur Freiheit berufen. Das ist keine Last, das ist eine Freiheit. Dient einander mit der Gabe, nicht mit irgendwas anderem, mit der Gabe, die Gott euch geschenkt hat. Und dann lasst uns mal gucken, was passiert. Ich möchte noch beten. Vater, du entlastest uns und forderst uns gleichzeitig so heraus, dir zu vertrauen. Danke, dass du uns gedient hast. Und danke, dass du nicht nur Vorbild bist, sondern auch Erlöser und Retter für die Situation, wo wir nicht schaffen, was nötig ist. Wo wir nicht so handeln, wie es eigentlich gut wäre. All das hast du mit abgedeckt. Du wäschst uns die Füße, damit der Schmutz von oben nachrutschen kann, den wir immer wieder ansammeln. Danke für dein Kreuz, danke für deine Erlösung. Und Herr, lass uns auf dich als Diener schauen und von dir beeinflusst werden. Und dienen und sehen, wie wir anderen helfen können. Jesus, zu deiner Ehre, nicht zu unserer. Hilf uns, diese positive Gegenkultur zu leben. Uns abzuheben, aber nicht abzuschotten, sondern dadurch Einfluss zu nehmen. Amen.